Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 65. Ich bin wieder da, die Sommerpause, die kleine Sommerpause ist vorbei und heute geht's los. Wir reden über die Weite im Glauben mit Daniel. Ich freue mich, bis gleich. Hallo Daniel.
Moin Dennis.
Jetzt habe ich bis gleich gesagt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Anja freut sich immer, hallo Anja, dass ich sage, los geht's.
Naja, ja, egal. Hast du jetzt noch nachgereicht?
Das habe ich noch nachgereicht, genau. Hey Daniel, darf ich dich eigentlich mal bei deinem Spitznamen nennen, den wir benutzen, oder möchtest du das öffentlich nicht?
Das kannst du gerne tun und das kennt sowieso fast, oder? Nicht jeder, aber viele.
Ja. Voll okay. Du bist der Muhl.
Ja, schon lange. Viele kennen mich da drunter. Ja.
Genau, warum Muhl?
Ich habe diesen Namen bekommen von unserem einen Kunstlehrer.
Echt? Ach, das weiß ich gar nicht.
Ja, also zumindest ist das meine Erinnerung, dass der irgendwann, ich weiß auch nicht, der hatte immer so, manchmal so Anwandlungen. Mhm. War ein spezieller Typ, war auch nett so, war aber auch speziell. Und der hat einfach irgendwann, so während wir irgendwas malten, was weiß ich, Aquarell oder was, kam der so hinter und klopfte mir so auf die Schultern, so mit zwei Händen auf zwei Schultern und sagt, na, Muhl, warum auch immer der auf den Moment darauf kam, das hat er sich sofort festgesetzt.
Ach geil, ich liebe ja eigentlich so Lehrer, ne, die so ein bisschen crazy sind.
Ja.
Also ich überlege gerade, ich hatte auch eine witzige Kunstlehrerin, die hat mich mal total vor den Kopf gestoßen, weil ich irgendwie da hingegangen bin und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, dann sagt die so, ach Dennis, red nicht immer so altklug. Ich hatte vorher noch nie das Wort altklug gehört und ich musste erstmal meine Mutter zu Hause fragen. Ich so, Mama, was heißt denn das? Naja, ja, liebe Grüße an unsere Kunstlehrer an der Stelle. Und ja. Muhl, das kommt doch von deinem Nachnamen her, oder?
Das nehme ich an, ja. Das ist bestimmt angelehnt. Ja.
Okay. Hast du ihn nie gefragt, woher das herkommt?
Ja, also das liegt schon sehr nahe, ja.
Okay, alles klar. Ja, geil. Daniel, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist, weil, und das muss man dazu sagen, du bist wahrscheinlich einer der treuesten Hörer, die ich habe.
Meinst du?
Ja, das merke ich daran. Also vielleicht lässt du ja auch immer Folgen aus und so, aber dann sollte ich vielleicht eher korrigieren und sagen, du bist auf jeden Fall jemand, der mir am meisten Feedback gibt zu den Folgen. Das finde ich immer sehr geil. Oh. Das kann keiner nachlesen, weil du machst das nicht öffentlich, sondern du schickst mir immer Nachrichten und so. Und das finde ich richtig cool, dass bei dir Sachen, also dass wir einfach auch so connected sind, aber dass auch da Sachen dich auch bewegen und so. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Aber wir starten natürlich traditionell mit der Frage, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer, Daniel?
Ich habe überlegt, weißt du, das war zuvor, ja. Ich freue mich hier zu sein und finde das mega. Ich freue mich total, dass wir sprechen. Mhm. Und weil ich so gern höre und dich kenne und so und immer lief beim Hören schon das mit, was würde ich denn sagen?
Ja!
Und jetzt ist es soweit und ich bin aber, da sehr stolz drauf.
Aber
und
da muss
pass auf.
Ja.
Nee, also, das war der Punkt, dass ich dachte so, okay, was würde ich sagen? Und es gibt 12 Dinge oder so, ja, die ich nennen müsste, weil ich vieles mag.
Okay.
Ich mag vieles von dem, was die Leute schon genannt haben.
Ja.
Aber ich sage trotzdem, ich mag irgendwas aus der Störtebeker Brauerei.
Ah. Ja?
Also ein Pils oder einen Nordisch Hell oder ein Midsommerwitt oder ein Schwarzbier oder ein Dis.
Okay.
Das Naturtrübe, wie heißt das nochmal? Hefeweizen.
Hefeweizen, achso.
Ne? Oh, ja, also, ja. Die haben so gute Biere.
Magst du Bananenweizen?
Das nicht unbedingt, das ist mir nicht die erste Wahl, aber trinke ich auch mal. Ja. Also kommt selten vor, aber ja, warum nicht?
Das ist so geil, dass das früher irgendwie war, es war eine Zeit lang so ein Getränk, also als ich noch jung war, da gab es das irgendwie und dann, ich habe letztens irgendjemand erzählt, ich weiß nicht gerne wem, und der meinte so, nee, das ist ja wohl nicht wahr, ekelhaft, Bananensaft da rein und so, ich so, naja. Hm. Gibt ja viele Mischgetränke mit mir, ne? Ist jetzt nicht so verwundert, aber für manche ist Banane vielleicht einfach too much.
Ja, aber das liegt nahe, dass man das zusammen mixt. Ich habe nämlich schon zwei Brauereiführungen gemacht bei der Störtebeker Brauerei in Freising. Und das ist ganz, ganz spannend. Und das ist deswegen liegt es nahe, weil nämlich im Hefeweizen die so Geschmacksstoffe drin sind, die auch in der Banane sind. Deswegen.
Ach.
Ja, das, deswegen, also das entsteht da einfach irgendwie und ist da drin. So ganz grob jetzt, ohne viel Ahnung, ja. Aber deswegen liegt es nahe, das nochmal zu verstärken mit Bananensaft.
Okay.
Weil da so ein Aroma drin ist, was da irgendwie schon.
Das wusste ich nicht. Ja, dann habe ich was gelernt. In dem Sinne, macht's gut, Leute.
Ciao.
Nee, aber ich wollte noch sagen, das Coole ist, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist ja zumindest auch der Podcast-Effekt, den ich kenne, warum ich gerne Podcasts höre und auch mein Format hier so ausgedacht habe, weil ich das hatte ganz oft bei den Podcasts, die ich höre, dass ich eigentlich das Gefühl habe, boah, ich sitze mit am Tisch und ich will jetzt was dazu sagen. Oder ich warte die ganze Zeit, dass der andere, der da sitzt vor dem Mikro, mal sagt, nee, sorry, aber das kann nicht dein Ernst sein oder nee, das stimmt doch gar nicht und so. Also dieses Gefühl von, ich rede damit, ne, das entsteht und das habe ich tatsächlich ganz häufig bei den Podcasts, die ich höre.
Ich habe das erlebt mich selber oft, wenn ich, also das ist die häufigste Reaktion bei irgendwelchen Podcasts, die ich dann plötzlich laut sage, ist nein!
Nein! Ja, und deine Kinder, was?
Ja, ich höre die meistens alleine.
Alleine, okay. Hm. Ja, ist manchmal auch besser. Daniel, wir fangen mal an, dich vorzustellen. Du bist mir schon lange bekannt, also wir haben uns nicht über den Podcast kennengelernt. Das heißt, ich sag mal, was ich so über dich weiß und du ergänzt das dann schön oder ich frag dich auch noch ein paar Sachen dazu, weil es gibt. Du bist ein sehr, sehr spannender Mensch. Wir haben uns kennengelernt im Studium, ich weiß es noch genau, weil wir sogar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir sind, glaube ich, so die ersten Tage, als wir angekommen sind auf dem Campus, sind wir, also es geht ums Theologiestudium, sind wir tatsächlich so noch zusammen zu IKEA und einkaufen gefahren irgendwie, weil wir uns gut verstanden haben. Und da gab es auch schon so erste Gespräche, da komme ich gleich noch später zu, Hashtag Cliffhanger. Hat mir übrigens mein Vater letztens gesagt, ich soll das nicht so oft machen. Mein Vater sagt zu mir, du sag doch nicht im Podcast, sag ich gleich nochmal was dazu.
Tja, da muss wohl jemand Geduld lernen.
Genau. Liebe Grüße. Ja, auf jeden Fall, genau, sage ich wirklich gleich nochmal was dazu, weil es hat auch was mit dem Thema zu tun. Eins dieser Gespräche, was wir da hatten. Auf jeden Fall, genau, da haben wir uns schon kennengelernt und wir haben beide diese Ausbildung gemacht, sind Bachelor und Master of Theology beziehungsweise of Arts in evangelischer Theologie und haben dann die Pastorenausbildung parallel gemacht. Das kommt uns ja gar nicht so vor da in Elstal, aber es ist tatsächlich parallel noch eine Berufsausbildung dabei, weil das alles so wunderbar miteinander und schön verzahnt ist. Ja, und als wir dann fertig waren, sind wir ganz klassisch in den Dienst gegangen und haben uns von einer Gemeinde berufen lassen und sind unserer Berufung gefolgt, wie auch immer. Das heißt, wir sind auch Kollegen, das ist das Zweite, was ich sagen kann.
Ja.
Du hast Familie.
Ja.
Du bist verheiratet. Du hast zwei besondere Sachen, die ich mit dir verbinde, die ich liebe an dir. Und zwar, du bist auf eine gewisse Art und Weise ein total sympathischer, aber auch echt abgefahrener Nerd, was das Zocken angeht. wenn es um Computerspielen geht, ist mein Gefühl, oder wenn es um, und so habe ich dich kennengelernt, Magic geht. Ich weiß gar nicht, ob du es noch spielst, aber Magic ist ja immer noch ein, es ist immer noch ein Thema, Daniel.
Es hat ein großes Revival gerade.
Ja.
Magic, weil meine mittlerweile 12-jährigen Kinder, die Zwillinge sind, jetzt auch eigene Decks besitzen, die sie durch eigene Mittel erworben haben, weil ich, also die Tochter ist gerade eingestiegen und mit dem Sohn spiele ich schon seit über einem Jahr oder so. Dem habe ich das beigebracht.
Ach, witzig.
Und die haben da jetzt Bock und haben Feuer gefangen.
Bist du immer noch der Beste in der Familie?
Nee.
Sind die besser?
Nee. Also, ich sag mal so, ich kenne die Regeln besser, ja. Aber die haben jetzt nicht angefangen zu sammeln und selber zu bauen, so wie ich das mache. Ja? Also, ich baue immer noch komplett selbst, einfach weil ich Bock drauf habe, Decks zu entwerfen und so. Und die kaufen halt fertige Decks, die natürlich schon so geil optimiert sind, dass ich es schwer habe, gegen sie zu gewinnen. Aber das macht's auch spannend.
Okay. Ja, sehr cool. Und genau, also was das
Zocken angeht. Zu viel zum Nerd.
Was das Zocken angeht, genau. Also nerdisch ist es, finde ich, also sympathisch gemeint, weil du dich in sowas total rein vertiefst. Und ich finde, das zeigt finde ich auch immer eine Seite von dir, die dich ja auch ausmacht, dass du jemand bist, der leidenschaftlich ist. Und das merkt man beim Zocken auf jeden Fall. Das finde ich ganz cool. Ja. Also leidenschaftlich bei Themen im Leben und so weiter.
Ja,
und
das stimmt.
Das Letzte, was ich noch sagen will, ist, du bist mein Sächsisch-Trainer. Weil es gab mal eine Zeit, da haben wir uns auch im Studium, weil unsere Ausbildungsstelle ist ja im Osten von Deutschland. Und wir haben dann irgendwann angefangen und haben uns ganz blöd, so wie man das dann halt macht, irgendwie auch so ein bisschen lustig gemacht über unterschiedliche Dialekte, weil natürlich aus allen Regionen Deutschlands da Leute zusammenkommen. Habe ich letztens übrigens auch ein interessantes Gespräch mit jemandem zu gehabt, ob das eigentlich cool ist, dass man sich über Dialekte lustig macht und so. Und die Person sagte, nein, macht sie auf gar keinen Fall. Muss ich auch nochmal drüber nachdenken, weil natürlich hat das eine Grenze, wo es dann irgendwie eigentlich so ein Runtermachen ist oder so. Aber du warst immer der Sachse, den ich kenne, der das echt cool genommen hat und gesagt hat, so, ja klar, klingt das vielleicht irgendwie in euren Ohren lustig sozusagen, aber ihr sprecht es ja eh nicht richtig, deswegen bringe ich euch das bei und das hast du mit mir gemacht. Und ich habe schon sehr viele sächsische Wörter gelernt, die andere Leute bestimmt gar nicht kennen. Mein absoluter Liebling ist immer noch Boschbisch. Der Handfeger, glaube ich.
Ja, ja, Boschbisch, genau.
Ja, genau. Und du, ich so, was, wieso kommt das so? Und so, ja, ist doch klar, ist die Bewegung, Boschbisch. Und das haben wir total gemerkt. Und insofern, ich liebe das, dass wir diese Ebene miteinander haben und dass du dabei locker bist und so. Und ich werde heute keine doofen Jokes in Sächsisch machen, weil es...
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe. Ich muss mir da echt nochmal Gedanken zu machen, weil mich das Gespräch letztens echt ins Nachdenken gebracht hat, wie cool das ist, wenn man dann andere Leute in ihrem Dialekt, den sie gelernt haben, den sie ja für sich normal empfinden, dann irgendwie auch so ein bisschen sich lustig drüber macht. Es hat wahrscheinlich eine Grenze, würde ich sagen.
Ja. Also ich bei dir, ich kann dir sagen, woran das liegt, dass ich mit dir da so bin.
Ja.
Ich habe das von dir aus nie als despektierlich empfunden.
Mhm.
Dass du das Sächsische sprichst, sondern du fandst das immer mit einem Hauch auch interessant.
Ja, das stimmt.
Und deswegen bin ich gerne dein sächsischer Mentor. Ja? Und immer wenn mir im Alltag wieder mal irgendein Wort einfällt, was sozusagen Spezielleres ist, was abweicht von der deutschen semantischen Norm, ja, dann schicke ich dir das rüber. So, ja.
Ja, das ist geil. Ne? Stimmt, also, das habe ich gar nicht dazu erzählt. Das machst du nämlich. Also auch das ist unser Kontakt, dass du sagst, du, ich habe wieder ein Wort für dich.
Ja.
Ich liebe das.
Ja, cool. So, ne, das ist der Unterschied. Ja, aber es gibt natürlich auch Leute, die da merkst du sofort, das ist despektierlich oder so. Dann denke ich auch. Also weißt du, dann lass es lieber.
Ja.
Und du gibst dir mehr Mühe als die meisten anderen, das richtig auszusprechen. Auch wenn es dir nicht...
Oh.
Also auch wenn es dir natürlich fast nie ganz gelingt.
So, ja. Ja, das
aber,
ist auch die Wahrheit.
aber du versuchst es ja mit Freude. Und deswegen sage ich, ey komm, Sprachtrainer, ich mag Sprachen. Ja. Ich share gerne.
Ach, das liebe ich sehr. Ja, schön. Also das sind die Dinge, die ich über dich erzählen würde, wenn ich dich vorstellen würde. Was gibt's noch zu erzählen? Was sind deine Hobbys neben Reiten, Schwimmen, Lesen?
Wollen wir nicht. Also ich ab und zu mache ich mal eine Flasche Gin.
Ah.
Es ist jetzt kein krasses Hobby, aber das fällt mir gerade ein. Meine Frau trinkt gerne Gin, die hat mir mal irgendwann zum Geburtstag, glaube ich, so ein Set geschenkt, wo ganz viel Zutaten sind,
cool.
Um einen Gin zu mazerieren. Das heißt, man macht den nicht, also man, das ist nur sozusagen die einfache Form, Gin herzustellen.
Ja.
Also man legt 24 Stunden irgendwelche Kräuter noch rein.
Ah, okay. Ja, ja,
und dann
ja.
Nimmst du das an, so, und 48 Stunden parallel dazu machst du
ja.
Die Wacholderbeeren rein und dann ist das schon fertig. Abfiltrieren. So. Also die einfache Form.
Mhm.
Aber ist auch kein Hobby.
Ja.
Weiß auch nicht. Wenn es mal wieder, wenn ich mal wieder zu wenig Bewegung gekriegt habe, gehe ich mal laufen. Und jetzt war ich ewig nicht beim Bouldern, aber das mache ich auch gerne, weil das direkt nebenan ist.
Ach, das cool. Aber das ja, mal, ich kenne auch viele Leute, die das machen. Ich habe es noch nie probiert, außer im Schwimmbad an so einer Wand, wo so ein paar von, wie heißen die, Griffe hängen. Und dann habe ich mich da hochgezogen und gemerkt, ich glaube, es ist nicht meins.
Ja, man muss ein bisschen reinkommen, ne? Also erstmal brauchst du natürlich ein bisschen Bock dazu und auch ein bisschen die Ambition, ja. Und
ja,
jedes Kilo merkst du einfach.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, bei mir das Problem. Aber ich kenne viele Freunde, die das echt auch mit so einer großen Leidenschaft machen.
Ja, aber mach das mal jede Woche. Mach das mal jede Woche ein bis zweimal. Mhm. Und erstens, deine Arme werden dicker, deine Schultern auch.
Ja.
Und du verlierst auch vielleicht ein paar Pfunde so. Also ja, das geht schon, das geht ganz gut schnell. Also
vielleicht ist das der Trick. Aber das habe ich mir übrigens auch immer noch beibehalten. Ich habe es geliebt, in unserem schönen Elstal in Brandenburg. Tatsächlich, da war das Land einfach schön flach. Und ich komme aus keinem flachen Land, also auch wenn ich jetzt nicht aus den Bergen komme, aber immerhin das bergische Land. Und da, ich habe das geliebt, da zu joggen. Ne? Und das ist, das mache ich jetzt ab und zu wieder, wenn ich mal in Köln bin. Und dann merke ich so, das ist einfach so schön, wenn man so lange, lange laufen kann. Das liebe ich immer noch. Das ist echt so mein Sport.
Ja.
Aber gut, jedem das seine. Mir ist noch eine Sache zu dir gerade eingefallen. Du hast mal was ganz Krasses gemacht. Und das ist jetzt, das kann man jetzt eigentlich gar nicht so schnell anschneiden und dann wieder gehen lassen. Aber du hast mal freiwillig, also als Selbsterfahrung muss man dazu sagen, du hast mal eine Zeit lang auf der Straße gelebt, ne?
Ja, nicht alleine.
Das stimmt.
Das muss man klar dazu sagen. Wir waren zu zweit.
Ja.
Das war, ich war nicht der Initiator, sondern die andere Person. Und da habe ich sofort mitgemacht.
Ja, ich fand das richtig krass. Kann man auch vielleicht sagen, ein Kollege von uns, der das als Idee hatte und ihr habt das gemacht während des Studiums, deswegen habe ich es mitbekommen. Ich fand es total faszinierend, auch euch hinterher zuzuhören und so, was das gemacht hat und auch, weil unser Freund da sich lange, lange Zeit im Bereich mit
Obdachlosenarbeit
engagiert hat und so, ne, für die
Stadtmission, glaube ich, Berlin. Also er hat gesagt, er würde gerne doch ein bisschen nachfühlen können, was es bedeutet, auf der Straße zu leben, und haben uns ein bisschen einen Plan gemacht, also groben Plan, uns dahin begeben, wo wir nichts kannten. Weil das ja dann ein bisschen vielleicht authentischer ist,
ja, was
geworfen zu werden, wo man gerade noch echt überhaupt keine Ahnung von hat. Und ein bisschen gezwungen ist, klarzukommen so. Und das war spannend.
Zwei Wochen habt ihr es gemacht, ja, sehr faszinierend. Und zeigt halt vielleicht auch, dass du so ein Typ bist, der dann auch manchmal ohne Kompromisse sagt, jo, da gehe ich rein, das mache ich. Ja. Gut, also, ich habe dich eingeladen, weil wir immer mal wieder gesprochen haben im Podcast über, also nicht im Podcast, sondern nach Podcasts, über verschiedene Themen und so. Und ich finde es tatsächlich cool, dass du bei vielen Sachen einfach so mitdenkst oder dass du sagst, ey, das will ich aber auch nochmal sagen oder der Aspekt hat mir noch gefehlt. Und was ich gemerkt habe, wozu ich dich einlade und warum diese Folge so heißt, wie sie heißt, ist halt, dass du jemand bist, der sich im Laufe der Zeit deines Lebens und auch so, wie ich dich kenne, auch krass verändert hat, so, ne?
Ja.
Und Veränderung, das finde ich immer super spannend, weil ich habe das lange, lange Zeit, glaube ich, als spannendes Thema gehabt und gar nicht gemerkt, dass das auch so ein Lebensthema von mir ist, sich zu verändern und so und was das heißt, so, ne? Und dann irgendwie am Ende der Veränderung zu merken, dass Veränderung für mich zu sich selbst finden eigentlich bedeutet, sozusagen. Aber Veränderung wollen wir heute diskutieren oder besprechen, ist bei dir zum Beispiel sichtbar in der Art und Weise, wie du deinen Job machst. Und das hat ja ganz viel auch mit deinem Glauben zu tun. Und deswegen ist es nicht, wir reden nicht über den Beruf und dass du mal eine Veränderung hast, weil du gesagt hast, so, du gehst jetzt nicht mehr in der Firma Cisco arbeiten, sondern gehst jetzt nach Zasco sozusagen, sondern Veränderung ist bei dir tatsächlich fast existenziell, weil es auch mit deiner Spiritualität zu tun hat und so weiter. Und das, was ich erzählen wollte, Papa, ist nämlich, dass ich mich erinnere, dass wir in einem Auto, ich glaube, auf dem Weg zum IKEA Spandau oder irgendwie Havelpark unterwegs waren. Und wir haben uns unterhalten darüber, ob man als Christ, und jetzt kommt's, eigentlich Harry Potter gucken oder hören darf oder nicht.
Ja, okay.
Und in dieser Phase sind wir aufeinander getroffen. Es ist nicht so, dass ich damals so total der Freigeist war und gesagt habe, so, oh Gott, Daniel, wo kommst du denn her, sozusagen? Ich kann mich aber erinnern, dass wir diese Frage, und es wird Leute geben, die das jetzt hören und denken, what? So, ne, die uns vielleicht gar nicht so vermuten würden, weil sie uns jetzt kennen. Aber ja, tatsächlich haben wir so, ja, das ist ja eine Sendung, wo es um Hexerei geht. Und also Und ich will jetzt gar nichts erzählen von dem, was du da gesagt hast, aber ich will nur sagen, wir haben uns darüber unterhalten und das zeigt vielleicht, dass wir erstmal so geprägt wurden in unserem Glauben, dass es irgendwie schwarz und weiß gibt, böse und heilig oder böse und gut und dass es
oder harmlos und gefährlich.
Harmlos und gefährlich und dass es halt auch irgendwie eine übernatürliche Welt gibt, die wir in dieser Welt bekämpfen müssen und Dämonen und so, ne? Und dann haben wir beide ein Studium gemacht, wo alle Leute die vielleicht ähnlich gestrickt sind, auch immer ganz große Angst haben, dass man durch dieses Studium dann seinen Glauben verliert und dass man irgendwie alles hinterfragt und so. Ja. Und wir haben alles hinterfragt.
Yes.
Und was am Ende stand, ist eine Veränderung gewesen, die ich, ich sag jetzt mal für uns beide, Glaubensweite nennen würde. Und das ist mein kleiner inhaltlicher Teaser. Wie würdest du denn, habe ich mich gefragt, also ich habe das ja jetzt schon ein bisschen angedeutet an diesem Beispiel, wie würdest du denn diese Veränderung von in die Weite gehen für dich beschreiben? Also wie hast du das so mal ganz grob gesagt erlebt? Was ist bei dir passiert, wenn dich jemand fragt, hast du dich verändert? So.
Um den Bogen ganz weit zu spannen, ich bin aufgewachsen in einem landeskirchlichen, also evangelisch-landeskirchlichen, stark pietistischen Umfeld. Also lutherische Kirche und auch landeskirchliche Gemeinschaft.
Sag mal für alle HörerInnen, die pietistisch jetzt nicht einordnen können, was ist das?
Das ist, ich bin da jetzt voll nicht mehr gut drin, was das ist. Das ist eine christliche Bewegung, die innerhalb des Evangelischen entstanden ist. Ich würde sagen, frühes 17., spätes.
Ja.
Frühes 17., spätes 17. Jahrhundert oder so. 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert immer noch stark gewesen. Da gibt es so gewisse Namen, Zinzendorf zum Beispiel. Und da geht's, also mein Gefühl, und bitte nagel mich nicht fest, aber schreibt mir ruhig, wenn ich total falsch liege oder blamet mich gerne, aber nur privat. Das ist eine Bewegung, die stark auf das persönliche, innere, eigene, fromme Leben abzielt. Ja? Dazu gehört ein Zeitpunkt einer persönlichen Entscheidung für Christus, die man trifft und dann sagt, ja, ich übergebe mein Leben an dich oder ich widme mein Leben dir ganz und gar und so weiter. Und von einer stark hochreligiösen Prägung, das bedeutet, Gebet durchzieht den Alltag und regelmäßiger Gottesdienstbesuch und Treffen in christlichen Gemeinden, Gruppen und das Gespräch über den Glauben und die Diskussion über die Bibel als Gottes Wort und so weiter.
Ja.
Das würde ich so als pietistisch mal jetzt wahrnehmen. Da komme ich her und damit einher gingen viele recht konservative Einsichten und Ansichten. Und davon habe ich vieles hinterfragt, sehr vieles abgelegt, aber auch manches in vielleicht veränderter Form beibehalten. Und heute gibt es sogar Momente, in denen ich das Schöne an so manchem wiederentdecke.
Ah,
so,
okay.
So ein bisschen.
Ne? Sag mal ein Beispiel.
Ich kann das nur so ein bisschen indirekt beschreiben. Zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade Urlaub und wenn ich als Pastor im Urlaub bin, dann gehe ich natürlich nicht in meine eigene Gemeinde. Ja, so. Dann habe ich nämlich keinen Urlaub mehr. Stattdessen besuche ich gerne die katholische Gemeinde hier am Ort.
Ach cool.
Und da komme ich sozusagen zurück zu meinen alten Wurzeln. Indem ich da einen völlig liturgischen Gottesdienst habe, der mich doch irgendwie wieder abholt. Und ich denke so, ja Mensch, ich kann mich freuen daran, dass die Dinge relativ klar ablaufen oder ziemlich klar ablaufen. Ich glaube, nach dem fünften Mal in Folge wird es mich wieder nerven, dass alles immer gleich ist. So, ja. Aber es erinnert mich an die alten Zeiten. Und ich merke, also es geht nicht um den gesungenen Teil der Liturgie oder so, das ist jetzt nicht so meins, aber das gewisse geführt werden und ach, dann freue ich mich mal wieder über den alten Style der Lieder, so, ne? Die vor 1900 oder vor 1600 entstanden sind. Und ich denke so, ja, kann man auch mal wieder machen. So,
ja, cool.
Finde ich eigentlich ganz gut. Hat was von Heimat, ja. Also ich habe sozusagen in meiner Veränderung, und damit kann ich die Klammer vielleicht schließen vom Anfang, nicht einfach alles weggeworfen, sondern gehe immer noch damit irgendwie so rum. Ja. Und das ist nicht einfach weg oder völlig zerstört oder absolut dekonstruiert, ja. Sondern kann da ganz gut noch mit anknüpfen irgendwie.
Ja.
Und manches ist natürlich völlig hinter mir gelassen. Also es gibt andere Dinge, die habe ich einfach echt abgelegt und dafür neue Gewänder angezogen.
Ja. Jetzt hast du ja gesagt, also ich wollte dich als nächstes fragen, ob du den Glauben letztlich verloren hast oder nicht. Das hast du schon beantwortet. Das ist eigentlich nicht, dass du alles abgelegt hast und es ist nicht, dass das völlig weg ist und so weiter und so fort. Ich habe ganz lange gar nicht gecheckt, dass die Frage total bescheuert ist. Hast du den Glauben verloren? Weil ich habe immer gedacht, geht es denn darum, irgendwie ganz viel bei sich zu behalten und so und irgendwann zu verstehen, dass für mich Glaube an sich auch Veränderung beinhaltet, ja. Das für mich nicht ein, oh ja, jetzt hast du es dir schön hergeredet ist, sondern tatsächlich essentiell, dass das irgendwie dazugehört und dass sich das immer wieder verändert. Ach, was ja auch logisch ist, wenn Menschen sich verändern, Gesellschaft sich verändert, Kultur sich verändert und so, ne? Und dann halt auch zu gucken, naja, schaut man schon weltweit in die Kirche, dann ist katholischer Glaube in Afrika ein anderer als in Polen oder so.
Ja, voll. Ja. Und als in Deutschland,
genau. Ja. Aber das will ich gar nicht herleiten, so jetzt als die große Auswertung hier. Mir geht es ja wirklich so um deinen Prozess. Würdest du sagen, dass dein Prozess freiwillig war? Also bist du den bewusst eingegangen? Ist der über dich herübergekommen? Hat das Studium irgendwie dich da reingezwungen, weil du die Stelle des Pastors haben wolltest und gesagt hast, gut, da muss ich jetzt auch hier in die Weite gehen? Oder was ist da so, wo kommt die Motivation her für die Veränderung?
Ich will noch mal kurz vorher anknüpfen. Habe ich meinen Glauben verloren? Ja und nein. Ich habe nicht mehr den Glauben, den ich mit 16 hatte. Ja, da ist manches weg. Und trotzdem habe ich nicht den christlichen Glauben verloren oder das Vertrauen in Christus. Es hat sich halt gewandelt. Also ja, ich habe den Glauben verloren, den ich damals hatte, aber ich habe einen anderen, der trotzdem noch irgendwie der gleiche ist. Das ist vermischt, ja. So, man hat das dazu. Wie kam es dazu? Ja, ohne jetzt fromm sein zu wollen, das hat Gott gemacht. Das hat Gottes Geist gemacht. Ja. Der hatte da eine Idee, wo der mich hinhaben will, und da bin ich relativ relaxed immer durch mein Leben gegangen und habe gesagt, okay, Gott, also jetzt habe ich dir mit 16 Jahren mein Leben gegeben, jetzt kannst du damit was machen. Und jetzt sehe ich, guck ich mal, was kommt. So, ja. Und dann gab es so verschiedene Entscheidungen im Leben mit verschiedenen Wegen. Und ich war immer wieder überrascht, wie dann auch Dinge einfach entstehen. Und ich dann gesagt habe, okay, na, wenn das jetzt so ist, dann mache ich das mal. Dann hat Gott was vor. Und
cool.
So, ja, und so bin ich auch ins Studium gekommen.
Ja. Ja.
Also ich habe Abitur, Zivildienst. Dann habe ich ein Semester irgendwas studiert. Also habe ich etwas studiert, ja, was jetzt erstmal wurscht ist. Habe das abgebrochen aus irgendwelchen Gründen. Habe dann ein halbes Jahr ein FSJ im Seniorenheim, Seniorenwohnheim gemacht, was mich dann auf die Krankenpflege gebracht hat. Und auch noch andere Dinge natürlich, Einflüsse, die es immer da gibt. Habe die Ausbildung zur Krankenpflege begonnen und habe aber währenddessen und schon vor Beginn immer geprüft, ist sowas wie eine Bibelschule für mich eine Option. Ne? Oder, also ich habe zum Beispiel, kann ich ja sagen, überprüft, ob eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission etwas wäre für mich. Das wäre ein halbes Jahr gewesen, hat aber damals überhaupt nicht gepasst. Ich habe das aber schon geprüft so. Ich hatte aber immer schon den Drang, irgendwie mich ein bisschen für Gemeindearbeit doch fit zu machen. Ich bin ein Gemeindekind, ich kenne mich da aus. Ich hatte auch immer Bock, irgendwie in Gruppen mitzuwirken, Bibel zu kennen, mich im Glauben auszukennen und da einfach für mich und für andere irgendwie so. Ja? Also hab dann immer mal irgendwie eine Jugendstunde gemacht oder irgendwie sowas. Hatte einfach Freude daran, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Aber nie mit einer Perspektive Pastor. Und während der Ausbildung zum Krankenpfleger habe ich immer wieder mal überlegt, was könnte denn da jetzt noch kommen? Ja? Also was kommt denn nach meiner Ausbildung? Werde ich dann als Pfleger arbeiten und in Gemeinde irgendwie mitarbeiten? So. Und dann war das so, dass ich direkt schon, als ich mich dann, oder als ich mein Leben Jesus Christus übergeben hatte mit 16, ab da fing es an, dass ich überlegt hatte, wie ist denn das eigentlich mit der Taufe? Ja, weil ich ja als Baby von meinen Eltern lutherisch getauft wurde oder vom Pfarrer oder ja, bla bla, kam trotzdem aufgrund der pietistischen Prägung, die sich ja mit der Bibel stark auseinandersetzt, kam dann die Frage so von mir selber, so wie ist es mit der Taufe? Und ich bin immer wieder drauf gestoßen und habe mich dann halt mit 20 oder so, also während der Ausbildung, damit auseinandergesetzt und bin irgendwie den Baptisten über den Weg gelaufen, die da am Ort meiner Ausbildungsstelle waren. Und habe mich da mit denen ein bisschen auseinandergesetzt, bin dann da gewesen und so und habe letztendlich im Prinzip dann dort gesagt, ich lasse mich taufen. Und in dieser Zeit, als ich da einfach so war, kam eine dieser berühmten, wie soll man das sagen, Gruppen von Elstal, die immer durchs Land reisen und das Seminar vorgestellt haben.
Ja.
Also das, was ich später als Studi selber auch gemacht habe, das war dort. So. Und da waren so ein paar Typen und ein Dozent und die haben das Seminar vorgestellt und da war ich schon so weit, dass ich ja mehrere Sachen geprüft hatte, ob ich Bibelschulen machen soll für ein Jahr, für ein halbes Jahr. Und dann kommen die da und sagen, ja, wir machen übrigens hier Theologiestudium und dann Bachelor, Master. So. Und ich dachte, okay, es ist gerade voll das große Ding. Also ist ja voll der Sprung, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, aber das liegt mir jetzt so und das kommt mir jetzt so plausibel vor, was Gott mir jetzt vor die Füße legt. Dann fange ich jetzt mal an.
Geil. Ja, fang ich mal an.
Und das ist so, dass wo ich denke, ja, gut, also es ist immer so, dass das ist immer so der Weg, weißt du, so bin ich drauf. Und dann mache ich das auch gerne und dann lege ich mal los, natürlich mit ein bisschen immer noch überlegen und prüfen, ist klar. Ja, und dann habe ich es angefangen und nach 6 Semestern und dem Praktikum, dem sogenannten 7-Wochen-Praktikum, was es damals gab, weil es heute noch gibt. Ja, doch, gibt's noch, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Ja, ich bin dumm, ich hatte ja selber 7-Wochen-Praktikum bei mir.
Ja, zwischen Bachelor.
Grüße gehen raus an B.E. Ah, nee, Quatsch, B.S. Entschuldigung.
Geil, ja.
Genau. Und da war dann klar, okay, komm, den Dienst kann ich mir vorstellen, so, den Pastorendienst.
Ja, krass. Und ist die Veränderung für dich, ist das eine richtige Beschreibung zu sagen, die Veränderung ist in eine Glaubensweite hinein?
Ja, voll, natural. Also das war mir, ich meine schon alleine die Bewegung wundert mich heute, die innere, mich mit 16 Jahren zu fragen, wie ist denn das eigentlich mit der Taufe? Das ist ja ein Antipunkt zu dem, was ich bis dahin quasi gelernt hatte.
Ja, das stimmt.
Also wenn du als Lutheraner und hochreligiös aufwächst, dann nimmst du alles mit, du hast alle Treffen, alle Jugendsachen, Konfirmandenunterricht. So. Und da wurden wir natürlich mit Luther vollgepumpt. So, ja? Und da ist ein Sakrament die Kindstaufe. Und das gehört dazu. So. Und ich bin irgendwie darauf gekommen, zu fragen, ja, zu hinterfragen. Und das ist ja der Beginn. Hinterfragen ist für mich der Beginn von Weite. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm. Das finde ich auch gut.
Ja.
Und so, solche Momente gab es viele. Mhm. Ne? Ich kann mich erinnern, dass ich im 7-Wochen-Praktikum war und da hat ein alter Bruder zu mir gesagt, und da war, hatte ich ja schon 6 Semester hinter mir, ja. Mhm. Hat ein alter Bruder zu mir gesagt, er wäre ja mal für ein Jahr oder sowas früher am theologischen Seminar in Buko gewesen. Das ist damals in der DDR das Seminar gewesen, der Baptisten. Mhm. Und hätte damals so ein bisschen so Sachen besucht, also hat kein komplettes Studium gemacht, aber ist da gewesen und hat dann damals von dem Neuen Testamentler ja gehört, wie schlecht Bultmann ist. Und darauf muss ich ja nicht so hören, was man da so sagt in der Eltern, wenn man dann über Bultmann, und das kann man eigentlich alles lassen. Mhm. So, und da dachte ich, nee, warum? Ja, erstens hatten wir schon darüber gesprochen und auch über all die Pros und Kontras und so. Ja, und jetzt zu sagen, das brauchst du nicht, das engt ein und es bringt nicht weiter. Und wenn ich darüber nachdenke und lese und darüber befinde und mich austausche, dann bedeutet das Weite. Was das für mich für einen Ausschlag gibt, jetzt speziell in der Thematik Rudolf Bultmann, das muss man halt selber entscheiden. So, ja? Aber insgesamt darüber nachzudenken und darüber zu befinden, das führt in die Weite. Mhm.
Was hast du denn für dich, also jetzt, wenn du sagst, Weite, oder warte mal, bevor wir zu dem kommen, was das irgendwie gemacht hat, also ich glaube, um es vielleicht nochmal ein bisschen pragmatisch zu machen, was sind denn so Themen, wo du sagen würdest, das ist für dich, da könntest du sagen, das sind enge Christen?
Ich habe gemerkt jetzt über die Jahre, dass alle Veränderungen auf einem Fluchtpunkt basieren.
These, ja.
Und dieser Fluchtpunkt ist die bedingungslose Liebe Gottes. Das war ein Thema im letzten Podcast, deswegen hat es mich so, also in der letzten Folge, deswegen hat es mich nochmal so hingeführt, dir so umfangreich zu antworten. Da, wo ich das Gefühl habe, Liebe Gottes bekommt Einschränkungen, bekommt Kompromisse oder genauer gesagt wird kompromittiert oder die Liebe Gottes bekommt Einschränkungen oder Voraussetzungen, da ist was falsch. Und der Liebe Gottes maximalen Raum zu geben in allem, was ich denke und wie ich mit Menschen umgehe, das bedeutet Weite. Und wenn das halt irgendwie nicht stattfindet, dann ist die Weite eingeschränkt. So. Und ich kann total verstehen, wenn man Einschränkungen trifft. Weil ich selber davon komme, weil ich selber daherkomme. Ja? Weil ich mit Einschränkungen aufgewachsen bin. Und ich mich immer mal gefragt habe, warum eigentlich diese Einschränkung, ist die berechtigt? Sind die Bibelstellen, die angeführt werden, dafür wirklich valide? Oder warum sind sie es nicht? Und dann immer noch die Abwägung, die jetzt später bei mir noch klarer geworden ist, geht es eher um eine Moralvorstellung, die ich mitbringe und die ich auch an mein Handeln und dann auch an die Bibelauslegung anlege. Ja. Oder geht es um eine saubere Bibelauslegung? Also ich will jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass eine gute Bibelauslegung einer Moral entgegensteht. Im Gegenteil, man soll ja eine gute Moralvorstellung aus der Bibel auch gerne ableiten. So, ja. Aber häufig ist halt, beobachte ich da, wo es eng wird, ja, dass eine Moralvorstellung, die beibehalten werden soll, einhergeht mit einer bestimmten Bibelauslegung, die man dafür auch nicht opfern darf. Ja. Und da sage ich, okay, und hier ist ein Punkt erreicht, wo du nicht mehr die Weite wagst. die vielleicht zu einer ganz neuen Idee oder zu einer größeren Freiheit führt und am Ende zu dem Fluchtpunkt führt, den ich genannt habe, nämlich, dass wir bei einer größeren Weite für die Liebe Gottes oder einer größeren Weite der Liebe Gottes landen.
Cool, also finde ich einen ganz, ganz coolen Gedanken, dass du sagst, das ist so ein Fluchtpunkt und daran misst du alles, aber das motiviert auch alles, so, ne? Finde ich einen ganz, ganz, ganz coolen Gedanken.
Ich hab das hat sich entwickelt bei mir im Dienst erst, ja. Ich habe nämlich irgendwann im Gespräch mit Menschen, mit alten Menschen, die sich über ihr Leben und das Leben ihrer Geschwister und so weiter Gedanken gemacht haben und Dinge, die da schiefgelaufen sind, wo die Leute eingegrenzt wurden, was auch bis zum Suizid geführt hat und so zum Teil.
Ach krass.
Wo die gesagt haben, also das kann doch nicht sein, dass wir so miteinander umgehen. Mhm. Und dass wir als Glaubensgeschwister so mit Menschen umgehen und sogar mit Glaubensgeschwistern umgehen. Und da habe ich gemerkt, okay, es muss doch irgendwie einen Leitfaden geben in der Bibel, der mir irgendwie auch versichert, was letztendlich gilt. Und da habe ich halt so ein bisschen das Johannesevangelium, aber noch viel mehr die Johannesbriefe entdeckt, die klipp und klar von der Liebe Gottes reden und wie sie Ausschlag hat auf unser Leben. Mhm. Plus Hohe Lied der Liebe von Paulus. Mhm.
Ja,
wie langmütig ist die Liebe, ja? Na, unendlich so, ja? Also bitte. Klar, das gelingt mir nicht immer und es gibt Punkte, da sind auch meine Grenzen erreicht. Aber es gibt auch Punkte in meinem Leben oder hat es gegeben, da habe ich gemerkt, da kann ich die Grenzen auch sehr erweitern. Mhm. Und der Liebe viel mehr Raum geben. Mhm. Und der zweite Punkt im Zusammenhang damit ist für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, die Liebe Gottes ist größer als alles andere. Und wenn ich das ernst nehme, dann bedeutet das auch, dass ich, wenn ich einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehe, seine Liebe immer noch größer ist als alles. Mhm. Und deswegen ist das für mich der große Fluchtpunkt. Mhm. Wenn ich nämlich vor dem Richterstuhl Gottes stehen werde und irgendwelche Anklagen kommen, wie man auch immer das jetzt christlich interpretiert oder in welcher Richtung man da folgt, ist jetzt völlig wurscht. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass ich, dass auf irgendeine Art mein Leben mal durchgeschaut wird, so, ja, von Gott. Und der dann sagt, pass mal auf, mein Lieber, da sind Dinge, da hast du Schmerzen verursacht. Mhm. Ja, dann kann es auch sein, dass Gott mir sagt, hier lagst du falsch mit deinen Entscheidungen oder so, oder hier bist du zu weit gegangen oder so.
Ja.
Aber dann weiß ich immer noch, dass die Liebe Gottes größer ist als das. Mhm. Und dann kann ich vor dem Richterstuhl Gottes stehen und mit einem vielleicht zitternden, aber fröhlichen und reinen Gewissen sagen, aber ich habe geliebt. Mhm. Ich habe versucht zu lieben. Mhm. Und das ist mir der stärkste Fluchtpunkt im Vertrauen zu Gott, den ich Gott sei Dank entwickeln durfte in meinem Leben und meinem Glauben.
Ja.
Und darüber geht im Moment für mich nichts.
Cool. Ich finde es sehr, sehr cool. Mir fällt ein Spruch ein von einem Kumpel von mir, der ja, irgendwie bei brisanten Themen, da geht es auch viel um Moral, häufig jemand anders, den er kennt, zitiert hat und gesagt hat, weißt du, wenn es auf der einen Seite die Liebe gibt und auf der anderen Seite irgendwie das Richtige oder das Gesetz oder was auch immer, dann falle ich lieber auf der rechten Seite vom Pferd, sozusagen so, ja?
Ja.
Das ist bestimmt kein neuer Gedanke und so. Ich will jetzt auch nicht sagen so, boah, das hat mich da mega inspiriert. Ich fand nur so dieses... Ich glaube, was ich daran schön finde, ist, und das wird auch in dem deutlich, was du sagst, zu sagen, selbst wenn ich es nicht im Leben hier und jetzt genau weiß, meine Haltung ist eher die, im Zweifel falle ich lieber davon, also quasi tendiere ich eher in diese, in diese Seite sozusagen. Und trotzdem sagst du ja auch, und das finde ich eigentlich so schön, naja, es hat auch was mit Mut zu tun, sich dieser Seite mal auszusetzen. Und da, wo ich eine Enge lebe oder eine Enge vielleicht sogar mit anderen Menschen oder bei anderen Menschen kreiere, sich zu trauen, in diese Weite zu gehen und mal zu gucken, ob nicht da auch ein Gewinn liegt, sozusagen. So, ne?
Genau, also ich finde das ja auch total okay zu sagen, und das ist ja, das Studium ist davon durchsetzt, für mich gewesen zumindest, zu sagen, okay, ich probiere mir mal, mich dem Gedanken aussetzen, ich gehe mal in die Weite und wage das mal. Mhm. Und wenn es mir zu heiß ist, weil es sich anfühlt wie der Boden ist Lava, dann trete ich zurück, ist doch okay. Also warum nicht so, ja? Es ist doch auch kein... es ist dann kein Beinbruch. Mhm. Ja, also ich finde es furchtbar, dann zu suggerieren, ja, aber das könnte sein, dass jetzt während deines Studiums Gott vielleicht sagt, also mein lieber Freund, jetzt ist es aber zu viel. Mhm. Ja, und also weiß ich nicht. Also es ist irgendwie...
ja.
Du sprachst gerade vom Pferd zu fallen, links oder rechts. Und dieses Bild hatte ich auch eine Weile. Mhm. Weil es mir Mut gemacht hat, mich für die, also für die Liebe Gottes entscheiden zu dürfen. Und zwar, und zugleich ein bisschen von dieser Angst Abstand zu kriegen. Aber Gott könnte doch zornig sein.
Mhm. Ja? Ja.
Heute bin ich noch einen Schritt weiter. Mhm. Also aus in meinem Gefühl, für mein Empfinden, bei mir so. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das allgemein für alle immer so gilt, dass das erst der nächste Schritt ist. Mhm. Für mich ist das ein Schritt weiter, dass ich sage, es gibt nicht diese linke und die rechte Seite von Liebe Gottes und Zorn Gottes. Mhm. Liebe und Zorn Gottes sind für mich keine Alternativen, sondern Gottes Liebe, und deswegen sage ich so ganz klar, es ist ein Fluchtpunkt, die Liebe Gottes ist die unipolare, die monopolare Kraft im Universum. Mhm. So. Und an der orientiere ich mich und der vertraue ich. Und das ist das, woran ich mich festhalte, wenn ich am Ende dem Zorn Gottes ausgesetzt werde, wenn ich vorm Richterstuhl stehe. Denn mir ist schon klar, dass Gott einen gewissen Zorn empfindet, wenn ein Mensch einem anderen Leid zufügt. Mhm. Ja, das ist doch, also das ist für mich ein völlig verständlicher Move, so, ja.
Klar, ja.
Und dass ich dem ausgesetzt werde und dass mir gezeigt wird, was das ausgelöst hat, halte ich für einen völlig, also heute wieder eine völlig legitime Vorstellung, ja. Das ist eines der alten pietistischen Sachen, die ich doch wiederentdecken durfte, so. Ne, dass ich sage, ja, natürlich hat der Richterstuhl der Zorn Gottes eine Relevanz, ja. Und ich werde schon spüren, was das bedeutet, ja. Und ich werde da schon durchgehen müssen, durch diesen Schmerz, dass ich da sehe, was ich angerichtet habe. Mhm. Aber am Ende ist es doch die Liebe Gottes, die mich durchs Feuer hindurch rettet. So, und deswegen ist das so eine monopolare Kraft, wo ich sage, Mensch, lass doch mal einfach diese bipolaren Dinge, ja, das Schwarz-Weiß-Denken ist damit quasi erledigt. Aber das war auch ein jahrelanger Weg.
So. Ja. Ja, und ich finde es cool, dass wir gelandet sind bei erstmal so einer grundsätzlichen und sehr existenziellen, wie geht's auch weiter oder ne, muss ich mich verantworten, was steht dahinter, Frage, theologisch Soteriologie, wie geht's in die Ewigkeit und so, was bedeutet das, wenn Gott ein liebender Gott ist. Du hast ja aber trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern du hast ja reagiert auf bestimmte Themen, unter anderem die letzte Folge, wo es um Queer-Negativität ging. Das heißt, es hat ja auch für dich im Hier und Jetzt schon eine Bedeutung. Also dieser Fluchtpunkt ist ja nicht nur, ich lebe jetzt mein Leben und am Ende gibt es Dinge, auch wenn ich mich von dieser Liebe motiviert fühle, gibt es bestimmt Dinge, die ich auch falsch gemacht habe, sondern dir ist ja auch wichtig, tatsächlich, ich würde jetzt mal so formulieren, deine Moral davon bestimmen zu lassen. So habe ich es verstanden.
Ja, na klar, weil der Antrieb, der Liebe Gottes absoluten Raum zu geben, das ist, was ich hier unter Reich Gottes verstehe.
Okay.
Ne? Also, Reich Gottes erkläre ich immer gerne so, das hat, wer mir das gesagt hat, ich mache bei dem mit, was Gott macht. So, und wenn Gott die Liebe ist, ja, dann habe ich gefälligst mal die Liebe in dieser Welt, die Liebe Gottes in dieser Welt zu feiern und zu umzusetzen. So, ja, also das hat, genau wie du sagst, das hat nicht nur, also dieser Fluchtpunkt hat nicht nur seine Relevanz dort, wo es um mein endgültiges Ergehen in sowas wie mit dem Himmel oder der Ewigkeit bei Gott zu tun hat, sondern hat heute schon seine Auswirkung, ganz klar. Also ansonsten bräuchte ich jetzt über das alles auch nicht reden.
Ja. So. Ja. Und dieses Lieben, also du sagst ja auch, das ist für dich der Anfang von der Weite, so, ne? Ist es im Endeffekt auch nur ein, ich nehme mir das vor und also, das ist jetzt auch schon so bewertet.
Nein.
Sondern wie machst du das? Weil Liebe ist, ist Gefühl, Liebe ist auch manchmal Entscheidung, Liebe ist auf jeden Fall etwas, was zusammenbringt. Also man könnte das so viel definieren. Wie definierst du das?
Naja, hat verschiedene Facetten. Als Pastor speziell, Liebe ist immer eine Entscheidung. also ist ein Aspekt davon. Mhm. Denn ich werde von Gott als Pastor berufen, in eine bestimmte Gemeinde zu gehen. Mhm. Ich denke schon, dass das immer eine starke Rolle spielt. Ja, fand ich jetzt einen guten Podcast, die zweite Folge vom Elsthaler Podcast da, wo es um Berufung ging. Mhm. Fand ich gut. Kann man nochmal nachhören. Da finde ich gutes, sehr gutes Verständnis. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass die Gemeinde berufen ist, mit mir zu gehen. Mhm. Und das bedeutet, ich darf mich darauf verlassen, dass Gott uns miteinander führt, ja, aber ich muss mich auch dafür entscheiden, da mich rein zu investieren. Und das ist dann manchmal eine Liebesmüh, ja, aber es ist auch keine vergebliche Liebesmüh.
Okay.
Weil sie von Gott initiiert und geführt ist. Mhm. So. Das kann ich natürlich jetzt schön sagen. Ich bin, also kleiner Seitenast, bei mir lief es immer gut als Pastor bis jetzt. Mhm. Ja, also ich habe keine Sorgen gehabt. Mhm. Ja, Ast zu Ende. Ja.
Okay.
Da bin ich froh drüber. Und so im einzelnen Fall, jetzt mal nicht auf Berufsebene, sondern im einzelnen Fall, wie ist das mit der Liebe? Na klar, gibt es immer schwierige Persönlichkeiten, mhm. ja, wo ich mir das total krass auf die Fahne schreiben muss. Ich möchte mich an der Liebe Gottes orientieren als Grundlage für jegliche Kommunikation mhm. oder so. Ja. Mhm. Also da ist es wirklich so brandheiß mit jeder Begegnung. Mhm. Ja. Und dann gibt es eine ganze Menge von Leuten, wo ich dann denke, oder wo ich mir das gar kein Problem ist, da ist es einfach so da. Mhm. Da lasse ich mich als derjenige so treiben, der ich halt als Christ bin, mhm. als Beschenkter, als einer, der mit Liebe beschenkt ist und die Liebe auch gerne bereit ist, irgendwie so zu teilen. Mhm. Und dann gibt es noch einen Bereich von Menschen, wo ich merke, Alter, die brauchen jetzt die Liebe Gottes. Mhm. Und ich bin jetzt der, der die Liebe Gottes jetzt bringen muss. Mhm. Und dann habe ich einen klaren Auftrag und den spüre ich und den nehme ich wahr, so gut es mir gelingt.
Okay.
Ja, und da sind wir bei der Frage nach dem Queeren.
Okay.
Ne, zum Beispiel, ganz klar.
Ja. Warum brauchen die Liebe Gottes? Was ist deine...
Na, die brauchen Idee vor allem, also, naja, meine... ich bin einer, der heute dazu sich berufen fühlt, queere Menschen in seinem Umfeld, die gläubig sind, mhm. dazu zu verhelfen, dass sie ihren Glauben ohne Beschwertheit leben können. Weil ich halt erfahre, dass sie, und jetzt ist es ganz einfach und pauschal gesagt, mhm. lieblos behandelt werden oder wurden. Mhm. Und zwar, weil sie queer sind. Mhm. Und da zieht mich die monopolare, alles umfassende Liebe Gottes sowas von hin, dass ich sage, stopp. Mhm. So geht es nicht.
Cool. Ja, wir müssen eigentlich so eine Stille jetzt hier mal halten, damit jeder mal darüber nachdenken kann. Ja, weil ich finde, dass diese Lieblosigkeit, die du erfahren hast und so, dass dir das aufgefallen ist. Jetzt gäbe es ja andere Leute, die sagen, für mich bedeutet Liebe Gottes, zu einer queeren Person hinzugehen und zu sagen, du bist so falsch, das, was du fühlst, ist nicht richtig, Gott will das nicht, das ist Sünde. Wie gehst du denn damit um? Also wenn jemand dir sagt, das ist doch Liebe, dass ich dem sage, dass er falsch liegt.
Mhm. Mhm. Also, ich gerade steigt mein Puls und ich neige dazu, mich zu sehr stark zu der Öffentlichkeit auszusetzen mit dem, was ich sage. Mhm. Und ich finde es aber mittlerweile auch unumgänglich, mhm. dass ich finde, dass das eine völlig verkannte Art von Liebe ist. Mhm. Also, dass das eine Verkennung der, falsch, was ich gerade gesagt habe, sondern es ist eine Verkennung der eigenen Motive. Mhm. Ja, da sehe ich, dass die eigene Moralvorstellung mhm. beibehalten werden muss. Mhm. Und deswegen dann daraus solche Einschätzungen fließen und solche Ansagen. Mhm. So, ja. Mhm. Und das dann aber bemäntelt wird mit der Liebe Gottes. Mhm. Weil ich muss dich ja als Sünder rufen. Mhm. Ja. Ich verstehe das im System sogar, ja, dass das in sich passt, verstehe ich sogar. Ja.
Ja.
Aber es ist eben nicht Liebe. Liebe würde so funktionieren oder würde so stattfinden, dass die Person, die den Hinweis zu geben versucht, das erstmal lässt und zuhört. Zuhören, Ohr aufmachen, mal Leute ernst nehmen, das ist der erste Anfang von Liebe, finde ich. Ja, das ist das, was Jesus ständig macht, wenn wir in den Evangelien lesen. Der geht hin und hört zu. Der geht hin und fragt, was willst du? Der geht hin und hört sich erstmal von dem Vater des epileptischen Jungen, der immer ins Feuer fällt oder so, oder ins Wasser oder sowas, ja, hört sich erstmal die Krankheitsgeschichte an und hört sich erstmal an, wie es dem Vater eigentlich damit geht. Der hört erstmal zu, der nimmt erstmal ernst, so, ja. Wenn das mal bitte passieren würde, dass Leute, dass Christen, die ein Problem darin sehen, dass Menschen irgendwie queer sind und jetzt gebe ich die das größtmöglich liebend auch an Menschen weiter, die dieses Problem empfinden haben. Ich kann es total verstehen. Ich fühle euch. Es ging mir genauso. Ja? Wenn ihr anfangt zu fragen, was die persönlich, was die persönlichen inneren Gedanken, Gefühle und so weiter sind von queeren Menschen, insbesondere von queeren Christen, dann kann es passieren, ihr werdet etwas von dem verlieren, von dem ihr bisher dachtet, es wäre hammerwichtig in eurem Glauben. Aber es wird euch in eine heilsame Weite führen, die die Augen öffnet für die Liebe Gottes, würde ich sagen. Ja? Weil, also da kann ich ganz klar festmachen, was mein quasi letzter großer Schritt war, mein persönlich letzter großer Schritt im Bezug auf christlicher Glaube und weg von der Queer-Negativität. Das war das Lesen des Buches Nicht mehr schweigen von Timo Platte.
Cool, ja. Empfehle ich auch.
Ich habe, bitte?
Empfehle ich auch oft das Buch.
Es hat mir die Schuhe ausgezogen. Ja, ich war schon so weit, ich musste erstmal ganz schön weit kommen, um das Buch zu bestellen und um es zu lesen. Es ist mir auch klar, dass es nicht einfach ist, sich an sowas ranzutrauen, wenn man da noch relativ oder wenn man da noch ablehnend drauf ist als Christ. Kann ich total verstehen. Aber als ich es gelesen habe, ich musste mir nach Beinen, das sind 20 Geschichten von Menschen, von Christen oder früheren gläubigen Christen, die in Gemeinde Wirklichkeit leben wollten, irgendwann aber gehen mussten oder irgendwas verändern mussten oder irgendwie ein krasses Outing durchkämpfen mussten oder irgendwas. Und das ist sehr, sehr eindrücklich beschrieben, diese Lebensgeschichten. Und ich musste fast nach jeder Geschichte eine Pause machen mit dem Lesen, weil ich dachte, es darf doch nicht wahr sein. Es darf doch nicht wahr sein, was vielleicht sogar ich angerichtet habe, bei Leuten, von denen ich heute weiß, sie sind queer. Ja?
Krass, ja.
Also da denke ich so, das geht nicht mehr. Das darf man nicht machen. Und ich sehe heute noch Leute, Menschen, von denen vermutet wird, dass sie in Gemeinde sind und auf irgendeine Art queer sind, die es aber die nicht vorkommen, die nicht vorkommen können und dürfen, also in ihrer in ihrem So-Sein. Und es ist höchst bedauerlich, wo ich mir denke, es ist kein Leben. Ja, heute verstehe ich, was es bedeutet oder was das für einen Schmerz bedeuten muss, wenn ein Christ sagt, ich verurteile ja nur die Sünde, aber nicht den Sünder. Und damit meint, Bitte lebe nicht deine Sexualität. Aber sonst bist du als Christ schon irgendwie akzeptiert. Es ist, also diese Aufspaltung des Individuums, finde ich eine furchtbare Vergewaltigung.
Ja, es ist ein Abschneiden von irgendwas. Also wie so ein Folterding, ne? Ach, krass. Daniel, ey. Ich find's richtig.
Ja.
Ja, bitte. Ich find's richtig cool. Und ich merke, ich habe wirklich Lust, tatsächlich die Folge an der Stelle mal zu beenden, weil ich diesen Weg so schön fand, den wir gegangen sind, von dem, was auch wirklich dich ausgemacht hat, was es an Veränderungen bedeutet und also auch, was dich motiviert und so, und mit diesem Bild dann nochmal am Ende zu sagen, naja, das hast du jetzt auch, das hattest du mir auch gesagt, gerade bei dem Thema Queer in letzter Zeit auch oft so bedacht und so, und man merkt ja aber auch an, dass es noch bei vielen, vielen weiteren Dingen geht, aber alles so in diesem Fluchtpunkt irgendwie für dich begründet ist, finde ich so ein schönes Bild. Da wünsche ich allen HörerInnen, dass sie das einfach mal einen Moment sacken lassen, und deswegen merke ich, will ich gar nicht noch ein weiteres Beispiel und ein weiteres Thema aufmachen.
Ja.
Ich will nur sagen, ich finde es richtig schön und ermutigend. Du bist ein Pastor, der auch mittlerweile andere junge PastorInnen im Anfangsdienst begleitet. Hast du... Oder?
Ja, genau. Also habe ich jemanden, den ich begleite im Anfangsdienst.
Ja.
Ich hatte einen 7-Wochen-Praktikanten, genau. Hatte auch letztens eine Schülerpraktikantin im 10. Schuljahr.
Ach geil. Ja. Das habe ich auch schon mal so Anfragen. Ja, und was ich nur sagen will, ist, ich freue mich total, dass du Menschen prägst auf diese Art und Weise, dass du sie, ich bin mir sicher, dass du das sehr behutsam und sehr verständnisvoll und liebevoll machst, ja, aber dass du ihnen die Möglichkeit gibst, sich so einen Fluchtpunkt zu suchen, sie da herauszufordern. Und ich bin mir sicher, das ist nicht leicht an manchen Stellen, aber gleichzeitig so cool, dass du so auch irgendwie in Zukunft investierst. Da hätte ich noch irgendwie 2-3 Fragen anschließen wollen, irgendwie wie cool das für dich ist oder was das mit dir macht oder so.
Mach doch schnell, komm, 20 Sekunden.
Nee, aber ich finde wirklich, ich würde es gerne einfach stehen lassen, auch bei diesem Beispiel, weil du hast es so schön beschrieben und hast halt gesagt, ja, das ist das, was dich motiviert, daran ist es für dich deutlich geworden, und ja, das sollte mal nachwirken, finde ich. Aber das Ende von einer Folge Immer Sommer ist ja nicht... hier der Punkt und dann tschüss, sondern es ist ein, wir lassen es noch mal ein bisschen auslodern am Lagerfeuer. Yes. Und ich bin gespannt, was du antwortest. Das heißt, wir gehen jetzt ans Lagerfeuer und du antwortest mal so, wie du willst, wie es dir tief aus dem Herzen herauskommt, und das ist die erste Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
Die Grenzenlosigkeit der Liebe Gottes.
Na.
Ganz klar, auf den Punkt. Ja. Also ich musste mir die Formulierung vorher überlegen, aber es ist die Grenzenlosigkeit der Liebe Gottes.
Cool, ja.
Es gibt da keine so. Und wer eine Grenze zieht, und der Zorn Gottes ist auch nicht die Grenze der Liebe Gottes, ja.
Ja. Denkt mal drüber nach. Ja, also ich tue es auf jeden Fall auch noch weiter. Ich finde es nämlich auch wirklich, es kommt mir immer wieder entgegen, ne? Das hat auch was mit Queer-Negativität und Prägung zu tun und so. Also ich bin da auch am Ball, aber ja, cool.
Jo.
Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ja, extreme Schwarz-Weiß-Ränder. Ne? Das koaliert ja mit dem. Deswegen war ich so ein bisschen, kleines bisschen angepiekst, also nicht doll angepiekst, aber drauf gekommen, als du sagtest, auf beiden Seiten, also es gibt zwei Seiten des Pferdes. Ne?
Ja.
Nee, es gibt eine Alternative dazu. Dazu leben wir auch gerade in Zeiten, wo die Schwarz-Weiß-Ränder von den Rändern so verstärkt werden, und es wird so getan, als gäbe es nichts dazwischen. Mhm. Und ich stelle mich dagegen. Es gibt 100 Sachen zwischen ganz außen und ganz außen.
Ja,
ja. Also die extremen Ränder könnten weg. Leute, lasst uns miteinander darüber sprechen, wie wir alle zusammen irgendwo in der Mitte mit Außenabweichungen leben können, aber hört auch so zu tun, als gäbe es nur links oder rechts,
ja, schwarz oder weiß. Das ist voll wahr. Ich habe gestern, sagte jemand in einem Zoom-Meeting zu mir, ich glaube, Vielfalt kann uns allen viel, viel mehr bringen, als wenn wir nur in diesem Schwarz-Weiß denken würden. So. Und das ist ein ganz simpler Gedanke, aber es
hat das liegt mich, auf der Hand, ja.
Ja, es hat mich nochmal total darauf aufmerksam gemacht, dass wie schnell man das wirklich denkt. Schwarz-Weiß ist einfacher, Schwarz-Weiß ist schneller, Schwarz-Weiß ist
ja, ist es auch.
Griffig,
aber es,
und das ist ja alles wahr, aber Vielfalt hat einen Gewinn, den wir gar nicht erahnen, der so viel mehr sein kann, aber gut.
Ist, ja, und es in, das stimmt dir zu, es ist das, ja?
Ja.
Schwarz-Weiß ist einfacher, bla bla bla.
Ja,
bla,
ja,
bla.
Ja.
Aber es ist nicht lebensnah.
Genau.
Ja.
Und es schließt Leute aus. Also, das muss man auch sagen. Das ist,
ja,
okay.
Also. So funktionieren Diktaturen.
Ja,
das ist
genau.
Ja der Punkt. Ja, okay. Aber das ist ja ein anderer Podcast.
Richtig. So, Daniel, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Ja,
keine Ahnung. Kein Plan. Es ist jedes Mal, seitdem ich einen Podcast höre, denke ich, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es schön, wenn Leute sowas haben und so, aber ich, wenn ich so die Dinge höre, denke ich immer, ach, es ist irgendwie so, ja, es ist schön, aber es ist auch so, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht gar nicht so ein Initiator. Ja? Mhm. Ich bin eher so ein Begleitertyp oder einer, der Probleme lösen kann, aber nicht so ein Initiator.
Ich finde
das
auch.
Das merke ich auch so ein bisschen bei der Arbeit, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich finde, das also, passt auch sehr zu dir, weil du bist ja kein Typ, der nicht abgeht wie eine Rakete, wenn du irgendwas hast, wo du dich reinfuchst. Ja. Ne? Also du hast mir gerade eben vor dem Podcast noch erzählt, dass du einfach mal Bock hattest, so siebenstimmige Flötenstücke einzuspielen, hast dir dann irgendwie ein Programm runtergeladen und hast das dann einfach gemacht. Das finde ich zeigt so...
Um zu testen, wie geil das Mikro ist.
Ja, das zeigt ja, wie du auch abgehen kannst, sozusagen.
Ja, stimmt.
Aber ich finde, das ist eine Antwort irgendwie, die passt zu dir, weil du jemand bist, der lieber anpackt und das macht, was gerade vor die Füße fällt. Also nicht im Sinne von, ach, mach das einfach nur, was mir vor die Füße fällt, aber weil es für dich Sinn macht, weil es im Hier und Jetzt ist, anstatt so zu träumen. So, ne?
Ja.
Aber es ist ja auch cool. Gibt ja Leute, die diese Träume auch so ein bisschen idealisieren und so. Und ich glaube auch immer, wir brauchen beides. Wir brauchen die Vielfalt. Punkt.
Second Row. Ich bin die zweite Reihe.
Ja. Wenn wir in der zweiten Reihe sitzen, ich hätte Bock auf einen Drink mit...
Also früher, ja, hätte ich sofort gesagt Helge Schneider.
Oh ja, ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat. Haben wir
ich
auch eine gemeinsame
nicht.
Leidenschaft, die bei mir tatsächlich erst entstanden ist, muss ich auch ganz klar sagen. Ich fand den früher
schlimm. Wir waren zusammen.
Ja, das stimmt. Concert in Berlin.
Admiral's Palace.
Yes. Und das war wirklich, also das war mein Comedy-Bekehrungserlebnis. Weil ich fand den immer total doof im Fernsehen und ich habe gedacht, ja gut, ich zieh's mir mal rein. Und ich bin als Gläubiger rausgegangen.
Ja. Aber das würde ich heute nicht mehr sagen, wollte ich damit sagen.
Okay, ja.
Weil es sind andere Dinge drüber. Ich schaue mir gerne mal, irgendwie wenn es oben aufliegt oder gerade passt, schaue ich mir gerne mal eine Bundestagsdebatte an.
Oh, okay.
Und dann kommt es immer drauf an, was da so besprochen wird. Dann ist es mal mehr spannend. Also, ne, gut. Und ich bewundere die Präsidenten des Bundestags. Also die Verhandlungsleiter. Mm. Ja, so kennen wir das aus Kassel, aus den Bundeskonferenzen.
Ja.
Und ich hätte Bock auf einen Drink mit drei dieser Vizepräsidentinnen. Ich hätte Bock auf Petra Pau. Ich hätte Bock auf Claudia Roth. Ich hätte Bock auf Yvonne Marquardt. Es ist die von der Linken, Petra Pau, Claudia Roth von den Grünen und Yvonne Marquardt aus der CDU. Mhm. Aber nicht wegen ihrer Politik oder dem Lager, aus dem sie kommen, denn das kommt ja als Vizepräsidentinnen ja nicht mit durch, sondern die müssen dort einen Haufen leiten, der sich zwar an Regeln halten kann, aber auch oft auch nicht.
Ja. Ja?
Und das ist das Hohe Haus, ja. Dieses ganz oberste Gremium, wo jemand sozusagen diese Gespräche leitet. Mhm. Und wie die das machen, die drei vor allem, finde ich so hammercool. Mhm. Also finde ich so bewundernswert. Mhm. Ja? Und deswegen hätte ich mal Bock, mit denen zu quatschen. Oder auch, und jetzt kommen nur noch zwei Namen, weil ich die auch für ihre Arbeit bewundere, früher im Bundestag und jetzt nicht mehr im Bundestag, glaube ich, Marco Bülow und Fabio De Masi. Das sind zwei Männer, die glaube ich früher eine Zugehörigkeit hatten, also parteilich und jetzt zum Teil oder ganz nicht mehr, da müsst ihr euch einfach mal jetzt googeln. Aber die haben oft in echte Probleme des Systems, des politischen Systems, noch echt die Finger gelegt und tun es bis heute. Mhm. Und zwar so gegen den Strich gebürstet, dass mir die echt imponieren. So. Und auf die hätte ich auch mal Bock.
Ach, witzig. Ja, geil. Also dann machst du aber eine richtige Runde. Vielleicht musst du einen Podcast öffnen. Dann hast du schon 5 Gäste und Gästinnen.
Ja. Ja, ob ich die zusammenkriege.
Ja, das ist die Frage. Ach cool. Ey, Mool, ich danke dir sehr, 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 dass du dir Zeit genommen hast und dass wir unsere Folge rausgebracht haben. Das ist echt schön gewesen. Und es hat mich echt berührt. Ich finde es cool. Ich war ganz gespannt, wie unser Gespräch wird, weil wir auch irgendwie am Anfang, im Vorhinein können wir offen machen, gedacht irgendwie so, wird das jetzt so ein Laberding irgendwie so, ne? Ja. Aber ich fand es richtig schön und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr auch. Es geht weiter. Jeden Monat gibt es eine Folge immer Sommer und es könnte sein, dass vielleicht demnächst mal ein Situation Room rauskommt. Also warten wir mal ab. Aber schick schon mal liebe Grüße an den Bene. wir müssen mal reden. Genau. Okay. Mach dir einen schönen Tag. Bis bald.
Ebenfalls, Dennis. Ciao, ciao.
Ciao.